Der heutige Bibeltext steht im Matthäusevangelium, Kapitel 28, Verse 1 bis 20 von der Neuen Genfer Übersetzung. Nach dem Sabbat, in der Morgendämmerung des ersten Tages der neuen Woche, kamen Maria aus Magdala und die andere Maria, um nach dem Grab zu sehen. Plötzlich fing die Erde an, heftig zu beben. Ein Engel des Herrn war vom Himmel herabgekommen und zum Grab getreten. Er wälzte den Stein weg und setzte sich darauf. Seine Gestalt leuchtete wie ein Blitz und sein Gewand war weiß wie Schnee. Als die Wächter ihn sahen, zitterten sie vor Angst und fielen wie tot zu Boden. Der Engel sagte zu den Frauen: Ihr braucht euch nicht zu fürchten. Ich weiß, ihr sucht Jesus, den Gekreuzigten. Er ist nicht hier, er ist auferstanden, wie er es vorausgesagt hat. Kommt her und seht euch die Stelle an, wo er gelegen hat. Und dann geht schnell zu seinen Jüngern und sagt ihnen, dass er von den Toten auferstanden ist. Er geht euch nach Galiläa voraus, dort werdet ihr ihn sehen. Ihr könnt euch auf meine Worte verlassen. Die Frauen waren erschrocken, aber doch voller Freude. So schnell sie konnten, verließen sie das Grab und eilten zu den Jüngern, um ihnen alles zu berichten. Plötzlich trat ihnen Jesus entgegen. Seid gegrüßt, sagte er. Da liefen sie zu ihm hin, warfen sich vor ihm nieder und umfassten seine Füße. Ihr braucht euch nicht zu fürchten, sagte Jesus zu ihnen. Geht und sagt meinen Brüdern, sie sollen nach Galiläa gehen. Dort werden sie mich sehen. Während die Frauen auf dem Weg zu den Jüngern waren, liefen einige Soldaten der Wachmannschaft in die Stadt und berichteten den führenden Priestern alles, was geschehen war. Diese trafen sich daraufhin mit den Ältesten zur Beratung. Sie gaben den Soldaten eine ansehnliche Summe Geld und machten Folgendes mit ihnen ab: Sagt, seine Jünger seien in der Nacht gekommen, während ihr schlieft, und hätten den Leichnam gestohlen. Wenn der Gouverneur davon erfährt, werden wir ihn beschwichtigen. Wir werden dafür sorgen, dass ihr nichts zu befürchten habt. Die Soldaten nahmen das Geld und taten, wie man ihnen gesagt hatte. So wurde diese Geschichte in Umlauf gebracht und ist bei den Juden bis zum heutigen Tag verbreitet. Die 11 Jünger gingen nach Galiläa auf den Berg, den Jesus für die Begegnung mit ihnen bestimmt hatte. Bei seinem Anblick warfen sie sich vor ihm nieder. Allerdings hatten einige noch Zweifel. Jesus trat auf sie zu und sagte: Mir ist alle Macht im Himmel und auf der Erde gegeben. Darum geht zu allen Völkern und macht die Menschen zu meinen Jüngern, tauft sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie alles zu befolgen, was ich euch geboten habe. Und seid gewiss, ich bin jeden Tag bei euch, bis zum Ende der Welt.
Ostersonntag. Der Ostersonntag beendet eine Zeit, die sowohl im evangelischen als auch im katholischen Kirchenjahr die Passionszeit genannt wird, die Leidenszeit. Und die Wochen vor Ostern werden deshalb Passionszeit genannt, weil in diesen Wochen daran gedacht wird, welche Leiden dieser Mann mit dem Namen Jesus Christus vor rund 2000 Jahren durchlebt hat. Dieser Jesus wurde von seinen engsten Freunden verraten und verkauft. Dieser Jesus wurde festgenommen und vor Gericht gezerrt, obwohl er kein Unrecht getan hatte. Er wurde im Stich gelassen von denen, die ihm am nächsten standen. Er wurde verspottet und körperlich misshandelt. Und er ist schließlich einen qualvollen und einsamen Tod gestorben und ist hingerichtet worden, obwohl er sich nichts hatte zu Schulden kommen lassen. Das war das Leid, was Jesus Christus durchlebt hat. Und in allen Kirchen weltweit wird in den Wochen vor Ostern an diese Leidenszeit gedacht. Wir haben das hier auch gemacht. Und in unserem Gottesdienst standen die Predigten in den letzten 2 Wochen unter der Überschrift Stationen zum Sieg. Und das ist vielleicht im ersten Moment ein bisschen merkwürdig, weil diese Leidenszeit so gar nichts Siegreiches, so gar nichts Triumphales an sich hat. Verraten zu werden, im Stich gelassen zu werden, zu Unrecht verurteilt zu werden, misshandelt und brutal hingerichtet zu werden, das klingt nicht sehr siegreich. Das klingt eher so, als hätte dieser Jesus irgendwie versagt, als wäre dieser Jesus besiegt worden. Was auch immer er vorgehabt hatte, scheint gescheitert zu sein. Dasselbe haben seine Freunde damals auch gedacht. Nachdem Jesus hingerichtet wurde, waren die so verzweifelt, die haben sich in irgendeiner Hütte verzogen, haben die Tür abgeschlossen, haben sich versteckt. Und sie haben sich vermutlich gedacht, oh, Jesus hat uns so viel erzählt, wir haben so viel mit Jesus erlebt, er hat uns so große Hoffnungen gemacht. Er hat von Frieden geredet, er hat von Freiheit geredet, er hat von einem ganz neuen Leben geredet. Aber was ist das denn jetzt noch wert, jetzt wo er tot ist? Wie könnten wir diese Hoffnung denn jemals aufrechterhalten? Es ist vorbei. Wenn Jesus besiegt wurde, dann werden wir erst recht nicht erfolgreich sein. Deswegen schließen sie sich in irgendeiner Hütte ein und verstecken sich. Und wenn es dabei geblieben wäre, dann könnte man auch zu Recht sagen, was man heute auch oft hört, okay, Jesus war ein Mann, der hat damals viel bewegen wollen und er ist an irgendeinem Punkt gescheitert und vielleicht können wir noch das ein oder andere von ihm lernen heute. Aber die Leidensgeschichte von Jesus endet nicht im Grab, sondern vor dem Grab. Jesus bleibt nicht im Grab, sondern er überwindet das Grab. Und dieses Ereignis macht die Leidensgeschichte von Jesus zu einer Siegesgeschichte. Und dieses Ereignis ist auch der Grund dafür, warum auch heute noch, 2000 Jahre später, überall auf dieser Welt, überall auf unserem Planeten, über die Leidensgeschichte dieses einen Mannes nachgedacht wird. Weil an Ostern aus dieser Leidensgeschichte eine Siegesgeschichte geworden ist. An Ostern feiern wir, dass Jesus über den Tod triumphiert hat. Wir werden uns heute Morgen zwei Fragen anschauen. Und zwar die erste Frage, kann man das im 21. Jahrhundert eigentlich ernsthaft glauben, dass jemand von den Toten auferstanden sein soll? Und die zweite Frage, wenn ich daran glaube oder wenn ich daran glauben würde, welchen Unterschied macht das dann eigentlich? Was bedeutet das, dass Jesus den Tod besiegt hat? Wir fangen mal mit der ersten Frage an. Kann man das im 21. Jahrhundert ernsthaft glauben, dass irgendjemand tot war und dann wieder lebendig geworden sein soll? Und ich weiß, das ist eine Frage, die viele von uns sich stellen, mit der sich viele schwer tun, mit der viele von uns ringen. Und ich möchte euch dazu erstmal herausfordern, zu überlegen, ob das wirklich eine Frage des 21. Jahrhunderts ist. Ist es wirklich dem 21. Jahrhundert geschuldet, dass es uns so schwer fällt, an die Auferstehung von Jesus zu glauben? Und überlegt doch mal kurz, wie stehst du zur Auferstehung? Kannst du das glauben? Oder fällt es dir schwer, das zu glauben? Oder glaubst du es vielleicht so ein bisschen? Bist dir unsicher? Was sind die Gründe dafür? Was sind deine Gründe dafür, das zu glauben oder das nicht zu glauben oder das vielleicht zu glauben? Ich finde das spannend, wenn wir uns mal diesen Text anschauen, den wir eben gelesen haben, und wenn wir da mal beobachten, wie unterschiedlich die Menschen damals auf das Osterereignis reagiert haben, aber dass sie gleichzeitig alle eins gemeinsam hatten. Sie alle konnten es absolut nicht glauben, dass Jesus von den Toten auferstanden sein soll. Das sind erstmal die hartgesottenen römischen Soldaten, die das Grab bewachen. Und die sind so perplex, dass es ihnen total die Füße unterm Boden wegzieht. Die werden ohnmächtig, weil sie das nicht fassen können, was da gerade mit ihnen passiert. Dann sind da die Frauen. Die Frauen, die zum Grab kommen, die sind ein bisschen standhafter als die Soldaten. Aber auch die können das nicht fassen, was da passiert ist. Die sind so schockiert, dass sowohl ein Engel, also ein Bote von Gott, als auch der auferstandene Jesus höchstpersönlich ihnen sagen müssen, hey, ihr braucht euch nicht zu fürchten. Das ist unglaublich, was ihr hier gerade erlebt, aber ihr braucht euch nicht zu fürchten. Und Matthäus, der Autor von diesem Bericht, der beschreibt das so, dass die Frauen schockiert waren, dass sie aber auch gleichzeitig voller Freude waren. Natürlich sind sie überglücklich, Jesus zu sehen, aber gleichzeitig sind sie auch total schockiert, weil sie es eigentlich noch gar nicht glauben können, weil es eigentlich zu schön ist, um wahr zu sein. Ist das jemand, mit dem du dich identifizieren kannst? Hättest du gerne, dass die Auferstehung wahr wäre, aber eigentlich kannst du es nicht glauben? Und dann sind da noch die religiösen Führer, die Jesus ans Kreuz gebracht haben. Die sind das komplette Gegenteil von den Frauen, die wollten, dass Jesus tot ist. Und ich glaube, als Jesus dann tot am Kreuz hing, da haben sich die meisten von denen erstmal wohlverdienten Urlaub genommen, weil sie dachten, okay, jetzt kann nichts mehr schiefgehen. Jetzt haben wir es geschafft, er ist unter der Erde. Jetzt kann er uns keine Probleme mehr machen. Da rechnet keiner damit, dass dieser Jesus von den Toten wieder auferstehen könnte. Und trotzdem haben sie was mit den Frauen gemeinsam. Genau das. Sie können das nicht glauben. Und als letztes sind da noch die Freunde von Jesus. Und die, finde ich, sind der absolute Oberknaller. Jesus hat denen mehrfach gesagt, hey, ich werde am dritten Tag, Freitag, Samstag, Sonntag, von den Toten auferstehen. Er hat es denen angekündigt, mehrfach. Und sie wussten das. Und sie haben trotzdem nicht damit gerechnet. Sie haben nicht am Grab darauf gewartet, was passieren würde. Und selbst als Jesus ihnen dann begegnet und direkt vor ihnen steht und sie ihn mit ihren eigenen Augen sehen, können es einige von denen immer noch nicht glauben, weil es so unglaublich ist, dass Jesus tatsächlich von den Toten auferstanden sein soll. Und da erzählt mir noch mal einer, dass das ein Problem des 21. Jahrhunderts ist, dass uns das schwerfällt, das zu glauben. Ein ganz häufiges Argument gegen die Glaubwürdigkeit von der Ostergeschichte ist ja die Vermutung, dass sich das einfach irgendjemand ausgedacht hat. Da hat sich irgendjemand eine tolle Geschichte vom auferstandenen Jesus ausgedacht. Wahrscheinlich irgend so ein frustrierter Jesusfreund, der nicht wahrhaben wollte, dass Jesus jetzt tot ist. Ja, und die Leute, die waren damals einfach so dumm und so naiv, die haben das nicht hinterfragt. Die haben das einfach geglaubt, dass Jesus von Toten auferstanden ist. Wenn die Leute damals mal ihren Verstand eingeschaltet hätten, wenn die das mal hinterfragt hätten, dann hätten die doch gemerkt, dass das eigentlich nicht sein kann, dass das doch eigentlich Quatsch ist. Aber der Text, den wir eben gelesen haben, der erzählt eine ganz andere Geschichte. In diesem Bericht von der Auferstehung kommt keine einzige Person vor, die die Auferstehung nicht hinterfragt hat. Es ist also überhaupt nicht überraschend, wenn es dir schwerfällt, an die Auferstehung zu glauben. Da bist du in guter Gesellschaft. Wenn es dir sehr leicht fällt, daran zu glauben, dann ist das schön, aber dann bist du wahrscheinlich eher die Ausnahme. Alle Personen, die hier in dieser Geschichte vorkommen, konnten das eigentlich nicht fassen, dass Jesus auferstanden ist. Die Soldaten werden ohnmächtig, weil sie es nicht fassen können. Die Frauen sind schockiert und verängstigt, weil sie es nicht fassen können. Die religiösen Führer sind davon überzeugt, dass jemand den Leichnam gestohlen hat, weil Auferstehung ja nicht sein kann. Und die Freunde von Jesus, die glauben es selbst dann noch nicht, als sie Jesus mit eigenen Augen sehen. Dass jemand von den Toten aufersteht, ist nicht erst im 21. Jahrhundert schwierig zu glauben. Auch wenn die Menschen damals nicht so viel über Naturwissenschaft und so weiter wussten, wie wir, mit dem Tod hatten die Menschen damals genauso viele Erfahrungen wie wir, vielleicht teilweise sogar mehr. Und die wussten, wenn jemand tot ist, dann bleibt er auch tot. Also müssen die Leute damals irgendeinen plausiblen Grund gehabt haben, plötzlich daran zu glauben, dass Jesus auferstanden ist. Und ich denke, der Grund dafür ist der, dass es tatsächlich passiert ist, dass Jesus tatsächlich auferstanden ist, dass er plötzlich wieder vor ihnen stand. Wenn sich jemand diese Geschichte ausgedacht hätte, aus welchem Grund auch immer, dann hätte diese Geschichte niemals damit begonnen, dass die Frauen die ersten Zeugen am Grab sind. Ich weiß nicht, ob ihr das wisst, aber Frauen hatten damals keinerlei Stimmrecht oder die durften noch nicht mal vor Gericht aussagen als Zeugen, weil ihre Stimme einfach nichts gegolten hat. Und wenn sich irgendjemand diese Geschichte ausgedacht hätte, um so viele Menschen wie möglich davon zu überzeugen, dass Jesus wirklich auferstanden ist, dann hätte dieser jemand sich garantiert glaubwürdigere erste Zeugen am Grab ausgedacht. Und wenn sich irgendjemand von Jesus' Freunden diese Geschichte ausgedacht hätte, dann frage ich mich auch ganz ehrlich, warum fast alle von Jesus' engsten Freunden im ersten Jahrhundert nach Christus für den Glauben an die Auferstehung verfolgt und hingerichtet wurden. Wenn sie wussten, dass das alles nur erstunken und erlogen ist, warum waren sie dann bereit, sogar dafür zu sterben? Waren sie entweder total bescheuert oder sie müssen einen echt plausiblen Grund gehabt haben, daran zu glauben. Sie waren bereit, dafür zu sterben, obwohl sie im ersten Moment genauso wenig daran glauben konnten und das für genauso unglaublich gehalten haben wie wir. Die Leute damals haben nicht angefangen, an die Auferstehung zu glauben, weil sie zu dumm und zu naiv waren und es einfach nicht hinterfragt haben. Sie haben das hinterfragt, selbst als sie Jesus noch schon gesehen hatten. Und irgendwann sind sie aber an diesen Punkt gekommen, wo sie gesagt haben, was hier passiert ist, dass Jesus tot war und jetzt wieder lebt. Das ist so unglaublich, das ist undenkbar. Aber die Fakten und das, was wir erlebt haben, das lässt sich einfach nicht länger leugnen. Und deswegen sind diese Ereignisse auch für uns in der Bibel überliefert, glaube ich, um uns an einen ähnlichen Punkt zu bringen. An einen Punkt, an dem wir merken, die Auferstehung von Jesus ist total unglaublich, total undenkbar, im 21. Jahrhundert genauso wie im 1. Jahrhundert. Aber wenn die Leute damals einen plausiblen Grund hatten, daran zu glauben, dann gibt es diesen plausiblen Grund vielleicht heute immer noch. Vielleicht hat Jesus tatsächlich damals den Tod besiegt. Und das führt uns dann zu der zweiten großen Frage, um die es heute Morgen gehen soll. Die erste Frage hat gelautet, kann man das im 21. Jahrhundert überhaupt glauben, dass jemand von den Toten auferstanden sein soll? Und die zweite Frage lautet dann, wenn ich das glaube, was bedeutet das dann eigentlich, dass Jesus über den Tod triumphiert hat? Welchen Unterschied macht das? In einem aktuellen Spiegel-Bestseller mit dem Titel Homo Deus, geschrieben von Yuval Harari, Humanist und Historiker, da schreibt dieser Harari einmal an einer Stelle, solange die Menschen an etwas sterben, solange werden wir danach streben, dieses Etwas zu besiegen. Solange wir an etwas sterben, werden wir danach streben, dieses Etwas zu besiegen. Und was er damit meint, ist letztendlich, dass der Tod schon immer der größte und erbittertste Feind des Menschen war. Und dass die Menschheit eigentlich seit jeher darum kämpft, den Tod zu bändigen und im Zaum zu halten. Diesen Kampf haben wir Menschen schon immer geführt, aber besiegen konnten wir den Tod letztendlich nie. Man kann den Tod eine ganze Weile herauszögern durch Krankenhäuser, durch gute Medizin, durch Ampeln, durch wissenschaftlichen Fortschritt oder dadurch, dass man nicht das Messer in den Toaster steckt. Aber letztendlich gewinnt der Tod doch irgendwann. Ganz interessant, ich weiß nicht, wer von euch das weiß, aber in den USA gibt es gerade so einen Zusammenschluss von ein paar Multimilliardären, so Mark Zuckerberg und der Gründer von Oracle und ein paar Google-CEOs. Und die wollen dem Tod nicht kampflos das Feld überlassen, deswegen investieren die richtig viel Geld, um zu erforschen, wie der Mensch unsterblich werden könnte. Deswegen hat Google vor 4 Jahren auch ein Tochterunternehmen, ein Startup-Unternehmen gegründet, das nennt sich Calico, und die machen nichts anderes. Die erforschen, wie der Mensch unsterblich werden könnte. Ehrenhaftes Ziel, großes Ziel, ehrgeizige Menschen da drüben. Und ich glaube auch, dass da große medizinische Fortschritte raus resultieren werden. Aber ich glaube auch, dass die erfolgreichsten Geschäftsmänner und die besten Ingenieure und die klügsten Wissenschaftler dieser Welt nicht den Tod endgültig besiegen werden. Der Tod ist mehr als nur ein gesundheitliches, technisches Problem, was es irgendwie zu lösen gilt. Der Tod ist letztendlich so eine permanente Erinnerung an uns, wie begrenzt und wie zerbrechlich und wie kaputt unser Leben in vielerlei Hinsicht ist. Es ist ja nicht so, dass wir 70, 80, 90 Jahre lang sorgenlos und unbeschwert hier auf dieser Erde leben und dann kommt irgendwann der Tod und macht alles kaputt. Es ist doch vielmehr so, dass wir unser ganzes Leben hindurch immer wieder zu spüren bekommen, wie zerbrechlich und wie begrenzt unser Leben an vielen Stellen ist. Und der Tod ist am Ende eigentlich nur eine Bestätigung von dem, was wir die ganze Zeit hindurch schon an vielen Stellen erlebt haben. Dass das eigene Leben begrenzt und zerbrechlich ist. In zwischenmenschlichen Beziehungen erleben wir das, glaube ich, ständig, wie zerbrochen unser Leben da an vielen Stellen ist. Wir haben das vielleicht schon selbst erlebt, vielleicht hast du das schon erlebt oder beobachtet, wie Liebe zum Beispiel zu Bruch geht und an Grenzen stößt. Oder wenn wir mal genauer hinschauen hier in Potsdam. Wie viele alte Menschen gibt es hier in Potsdam, die Tag für Tag darunter leiden, dass sich kein Schwein mehr für sie interessiert? Uns geht es vielleicht irgendwann auch mal so. Das Leben geht nicht erst mit dem Tod kaputt. Ganz vieles ist auch jetzt schon kaputt. Dasselbe auf der körperlichen Ebene. Woche für Woche mit Migräne zu kämpfen, ist jetzt nicht das Schönste. Das zeugt von Begrenztheit, von Zerbrochenheit. Am deutlichsten ist mir das geworden an meinem Vater. Mein Vater hat so mit Ende 30, Anfang 40 ein Aneurysma gehabt, also so ein Riss in der Aortawand. Und er durfte von da an nur noch maximal 12 Kilo heben. Und alles andere wäre halt zu gefährlich gewesen. Und das hat ihn natürlich eingeschränkt. Er durfte ab da zum Beispiel seine Kinder nicht mehr auf den Arm nehmen. Also die, die noch in dem Alter waren, dass sie das wollten. Und dann so richtig deutlich ist mir das geworden, als Ende 40 ein Hirntumor bei ihm festgestellt wurde. Und wenn du mit 49 plötzlich nicht mehr selbstständig vom Wohnzimmer zum Badezimmer laufen kannst, dann merkst du plötzlich, dass auch jetzt schon, bevor du stirbst, einiges kaputt sein kann. In vielerlei Hinsicht ist unser Leben jetzt schon kaputt und begrenzt und von Zerbrochenheit irgendwie durchzogen, im Kleinen und im Großen. Und ich glaube, dass deswegen zurzeit auch in ganz vielen modernen Popsongs, die im Radio laufen, so ein Wunsch zum Ausdruck kommt, hey, ich will eigentlich gar nicht für immer leben. Der Titelsong von 50 Shades Darker zum Beispiel, von Taylor Swift. Was singt die da? I don't want to live forever, because I know I'll be living in vain. Ich will nicht für immer leben, weil ich weiß, dass ich vergeblich leben würde. Und der Hintergrund ist der, dass da jemand an einer Liebesbeziehung verzweifelt und sich wünscht, dass diese Verzweiflung irgendwann mal endet, weil für immer zu leben beschissen ist, wenn das ganze Leben von Zerbruch und Kaputtheit und Verzweiflung geprägt ist. Was ganz ähnlich ist in dem Lied Spirits, was ganz oft im Radio läuft. Und da heißt es an einer Stelle, I don't want a never-ending life, I just want to be alive while I'm here. Ich will kein niemals endendes Leben, ich will mich einfach nur lebendig fühlen, solange ich hier bin, solange ich am Leben bin. Oder anders gesagt, was nützt es, für immer zu leben, wenn das Leben nicht schön ist, wenn man es nicht genießen kann. Und ich glaube, dahinter steckt die Überzeugung, dass der Tod gar nicht das einzige Problem ist. Das Problem ist viel genereller. Das Problem sind die vielen, vielen Stellen, an denen unser Leben jetzt schon kaputt ist. Zerbrochene Beziehungen, gescheiterte Liebe, Einsamkeit, Hass, Krieg in Syrien, Feindschaft auf der globalen Ebene oder im Privaten, Krankheit, Leid und Schmerz, körperlich und emotional. Der Tod ist letztendlich einfach nur das Paradebeispiel für all das, für unsere Zerbrochenheit, für unsere Begrenztheit. Und wenn man den Tod eliminieren würde und alles andere so belassen würde, dann wäre das eigentliche Problem nicht gelöst. Ganz am Anfang von der Bibel wird davon gesprochen, dass Gottes ursprünglicher Plan eigentlich eine Welt war, ohne all diese Zerbrochenheit und ohne diese Begrenztheit. Das können wir uns eigentlich gar nicht vorstellen, weil wir täglich damit leben. Und an einer Stelle in der Bibel, relativ am Anfang auch auf der dritten Seite oder so, da spricht die Bibel dann von einer Situation, wo diese perfekte, vollkommene Welt zerbrochen ist. Die zwischenmenschlichen Beziehungen werden brüchig durch Neid und Feindschaft, Einsamkeit. Die körperliche Gesundheit der Menschen wird brüchig durch Krankheit und Schmerz. Das ganze Leben wird brüchig. Und als Grund dafür nennt die Bibel, dass der Mensch Gott den Rücken zugekehrt hat. Und weil diese Beziehung zwischen Mensch und Gott eigentlich der wichtigste Faktor in unserem Leben ist, weil Gott das Wichtigste im Universum ist, weil Gott das Zentrum des Universums ist, um das sich alles dreht, und weil dieser wichtige Faktor in unserem Leben zerbrochen ist, deswegen sind dann auch alle anderen Sachen in unserem Leben ein Stück weit zerbrochen. Und deswegen singt auch eine Taylor Swift, eigentlich will ich gar nicht für immer leben. Klar, es gibt auch viel Schönes in unserem Leben. Das will ich überhaupt nicht bestreiten. Es gibt so viel Schönes. Freude und Musik und Freunde und Liebe und so weiter und so fort. Und das dürfen wir auch genießen und auskosten. Aber genauso wenig, wie die meisten von uns sich damit zufrieden geben wollen, dass das Leben so brüchig ist, genauso wenig, wie Google sich damit zufrieden geben will, dass das Leben so brüchig und begrenzt ist, genauso will auch Gott sich nicht damit zufrieden geben, dass unser Leben so zerbrochen und begrenzt ist. Und die Bibel erzählt eigentlich von vorne bis hinten, von einem Buchdeckel zum anderen, die Geschichte davon, wie Gott den ursprünglichen Zustand wiederherstellen will, indem er den Zerbruch auf allen Ebenen heilt und indem er schlussendlich den Tod besiegt. Und an Ostern feiern wir, dass Jesus genau das tut. Jesus triumphiert über den Tod und macht damit deutlich, hey, wenn ich über den Tod triumphieren kann, dann kann ich auch über jede andere Form der Zerbrochenheit in deinem Leben triumphieren. Krass, oder? Jesus kann über jede Art der Zerbrochenheit in deinem Leben triumphieren. Im Grunde setzt Ostern dem ganzen Wirken von Jesus, dem ganzen Leben von Jesus, die Krone auf. Was hat Jesus gemacht, als er auf der Erde war? Was wird in der Bibel über ihn gesagt? Er hat die Ausgestoßenen in den Arm genommen. Er hat die Verachteten geliebt. Er hat die Kranken geheilt. Er hat die Verzweifelten freigesetzt. Und sehr interessant, an manchen Stellen, wenn er einen Kranken geheilt hat, dann hat er vorher gesagt, hey, weißt du was, deine Sünden sind dir vergeben. Das heißt, er hat erst die zerbrochene Beziehung zu Gott heil gemacht und dann hat er den Körper der Person heil gemacht. Und das Leben von Jesus endet dann am Kreuz, gipfelt im Kreuz, wo er alles, was uns Menschen von Gott trennt, alle Sünde, alle Schuld, wo er all das auf sich nimmt und uns dadurch mit Gott versöhnt. Also überall, wo Zerbruch war, hat Jesus sein Leben lang Heilung gebracht. Er hat die zerbrochene Beziehung zu Gott, unsere zerbrochene Beziehung zu Gott, heil gemacht. Er hat sozialen, gesellschaftlichen Zerbruch heil gemacht. Er hat körperlichen Zerbruch heil werden lassen. Und Ostern setzt dem Ganzen dann eigentlich die Krone auf. Jesus triumphiert über den Tod. Das Paradebeispiel von Zerbrochenheit und Begrenztheit wird besiegt. Und wisst ihr, wie Jesus das macht? Und das ist der Punkt, der mich persönlich total umhaut. Jesus macht das, indem er selbst für uns zu Bruch geht. Was erlebt Jesus in der Leidenszeit vor Ostern? Er erlebt sozialen Zerbruch. Seine engsten Freunde verraten ihn, verleugnen ihn. Er wird verspottet, er wird vor ein parteiisches Gericht gezerrt und er durchlebt übelsten körperlichen Zerbruch. Er wird geschlagen, er wird gefoltert, er wird hingerichtet. Und das Ganze gipfelt dann am Karfreitag am Kreuz, wo er den totalen geistlichen Zerbruch erleidet. Am Kreuz schreit Jesus, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Er nimmt all unsere Sünde, all unsere Schuld auf sich, die uns von Gott trennt. Und dadurch erlebt er, der als Teil der Dreieinigkeit vollkommen eins mit Gott ist, die absolute Entfremdung von Gott. Er, dessen Beziehung zu Gott kein bisschen kaputt war, kein bisschen zerbrochen war und der deswegen eigentlich auch keinerlei sozialen oder körperlichen Zerbruch hätte erleiden müssen. Dieser Jesus erleidet stellvertretend für dich und für mich den totalen sozialen und körperlichen und geistlichen Zerbruch. Und er nimmt all diesen Zerbruch mit ins Grab und er legt diesen Zerbruch dort ab und dann verlässt er das Grab wieder und lässt den Zerbruch im Grab zurück. Und deswegen würde Jesus, glaube ich, zu einer Taylor Swift sagen, hey, du brauchst keine Angst vor dem ewigen Leben zu haben. Du brauchst keine Angst davor zu haben, für immer zu leben. Weil das ewige Leben genial sein wird. Ohne Zerbruch, ohne Verzweiflung, ohne Leid. Weil ich Zerbruch und Verzweiflung und Leid getragen habe für dich. Und zu Googles Tochterunternehmen Calico würde Jesus vermutlich sagen, ich kann es verstehen, dass ihr den Tod bekämpfen wollt. Aber überwinden werdet ihr den Tod und all das nur, wenn eure Beziehung zu Gott, zu mir in Ordnung kommt. Weil da der ganze Zerbruch seinen Ursprung hat. Und genau das habe ich am Kreuz schon längst für euch erledigt, würde Jesus sagen. Forscht ruhig weiter, das ist eine gute Sache, aber den endgültigen Sieg über den Tod werdet ihr nur erringen, wenn ihr mich für euch kämpfen lasst. Und ich glaube, zu jedem von uns würde Jesus sagen, hey, wenn du an mich glaubst, wenn du daran glaubst, dass ich am Kreuz gestorben und auferstanden bin, dann wirst du immer noch sterben. Du wirst immer noch krank werden und du wirst Leid und Zerbruch immer noch zu spüren bekommen, weil das immer noch Teil dieser Welt ist und weil du immer noch Teil dieser Welt bist. Aber es wird sich etwas ganz Entscheidendes in deinem Leben ändern. Deine Beziehung zu Gott, zu mir, wird sich ändern. Und das wird die Grundlage für ein vollkommen neues Leben bieten. Wenn wir eines Tages sterben werden, dann werden wir genauso wie Jesus all den Zerbruch im Grab zurücklassen und eines Tages ein ganz neues Leben geschenkt bekommen. Gott wird eine neue Welt ins Leben rufen, über die im vorletzten Kapitel der Bibel gesagt wird, Gott wird in eurer Mitte wohnen. Ihr werdet sein Volk sein, ein Volk aus vielen Völkern, kein sozialer Zerbruch mehr. Und er selbst, euer Gott, wird immer bei euch sein, kein geistlicher Zerbruch mehr. Er wird alle eure Tränen abwischen, es wird keinen Tod mehr geben, kein Leid und keine Schmerzen, keinen körperlichen Zerbruch mehr. Und es werden keine Angstschreie mehr zu hören sein, denn was früher war, ist vergangen. Und Gott wird sagen, seht, ich mache alles neu. Und wenn das passiert, dann ist Gott mit seiner Wiederherstellungsgeschichte ans Ziel gekommen. Und der alles entscheidende Sieg auf dem Weg dahin ist an Ostern errungen worden. Auf eine unglaubliche, aber auch wunderschöne Art und Weise. Und das feiern wir heute. Das ist der Grund für jeden von uns, heute zu feiern. Oder das ist der Grund, warum jeder von uns heute feiern könnte. Der Sieg, den Jesus am Kreuz und an Ostern erringt, ist nicht nur relevant für diejenigen, die wissen, dass es so langsam mit ihrem Leben zu Ende geht, sondern auch für die, die hoffentlich noch ein langes Leben hier vor sich haben. Ich merke das gerade in meiner Familie ganz persönlich. Meine Oma ist vor 2 Wochen in ein Hospiz eingeliefert worden. Das heißt, die Ärzte können ihr nicht mehr wirklich helfen. Und sie und wir als Familie müssen uns langsam mit dem Gedanken anfreunden, dass es für sie zu Ende geht. Und für meine Oma ist die gute Nachricht von Ostern ganz klar und ganz eindeutig, dass da jemand ist, der den Kampf um Leben und Tod, den sie definitiv verlieren wird, für sie gewonnen hat. Jesus hat diesen Kampf gewonnen. Und sie muss und sie darf ihm das Kämpfen überlassen. Für mich, mit meinen 26 Jahren, ist Ostern aber ganz genauso relevant. Ich stoße vielleicht gerade an andere Grenzen. Ich habe vielleicht gerade nicht mit diesem Paradebeispiel für Zerbruch und Begrenztheit in meinem Leben zu kämpfen mit dem Tod, aber ich kämpfe selbstverständlich immer wieder mit Dingen, die zum Beispiel auf der zwischenmenschlichen Ebene zerbrochen sind. Am deutlichsten und schnellsten merke ich das immer in meiner Ehe, wenn mir wieder irgendein bescheuerter Kommentar rausrutscht und ich an Maggis Gesicht sofort ablesen kann, wie verletzend das gerade war. Da merke ich, ich habe gerade ein bisschen Zerbrochenheit in dieser Welt verursacht. Ich merke das aber auch andersrum, wenn ich diesen Zerbruch nicht verursache, sondern den selbst zu spüren bekomme. Es gibt so ein paar Menschen in meinem Leben und die sind sehr, sehr nachtragend. Ich weiß nicht, ob ihr das auch schon mal erlebt habt, wenn jemand richtig nachtragend ist, das tut richtig weh. Wenn immer und immer wieder dieselben Geschichten aufgewärmt werden, wenn einem immer und immer wieder dasselbe vorgehalten wird, und das macht Beziehungen kaputt und das macht traurig. Und Ostern ist der Tag, an dem ich feiern darf, dass dieser zwischenmenschliche Zerbruch nicht das letzte Wort hat. Wenn Jesus die Kraft hat, den Tod zu besiegen, dann hat er auch die Kraft, dieses zwischenmenschliche Chaos zu besiegen. Dann hat er auch die Kraft, aus verletzenden Menschen einfühlsame Menschen zu machen, aus nachtragenden Menschen vergebende Menschen zu machen, aus verletzten Menschen heilwerdende Menschen zu machen. Und genauso wie meine Oma Jesus für sich kämpfen lassen darf, wenn sie das will, um den Tod zu besiegen, genauso darf ich Jesus für mich kämpfen lassen, um den Sieg über das zu erringen, was in meinem Leben zerbrochen ist. Und genauso darfst auch du Jesus für das kämpfen lassen, was in deinem Leben zerbrochen ist. Die Bibel sagt an einer anderen Stelle mal, dass dieselbe Kraft, die Jesus von den Toten auferweckt hat, in denen lebt, die ihr Vertrauen auf Jesus werfen. Wow. Das heißt, dass Jesus schon jetzt anfangen will, an verschiedenen Stellen in deinem Leben Zerbrochenheit wieder heil zu machen. Was ist das bei dir? Wo wünschst du dir das? Wo wünschst du dir Heilung? Wo wünschst du dir Frieden und Freiheit? Wo wünschst du dir Sieg? Wenn Jesus auf so unglaubliche Art und Weise über den Tod triumphiert hat, dann kann er und dann wird er auch mit jeder anderen Form von Zerbruch in deinem Leben fertig werden. Und das ist die gute Nachricht von Ostern. Und das darfst du heute feiern. Das dürfen wir heute feiern. Ich möchte gerne mit uns beten. Lieber Jesus, danke, dass du so groß und so mächtig bist, dass du sogar den Tod besiegen kannst. Und danke, dass du so gut und so liebevoll und so gnädig bist, dass du das für uns tun willst. Nicht nur für dich, sondern für uns. Dass du den Zerbruch in unserem Leben heil machen willst. Jesus, du kennst genau jede einzelne Stelle in unserem Leben, wo wir leiden, wo wir Zerbruch erleben, wo wir uns Sieg wünschen. Und Jesus, du hast den Sieg errungen. Und das freut mich so sehr. Jesus, hilf uns, das zu glauben, dass das wirklich passiert ist. Und wenn wir das glauben, dann erfüll uns mit so einer Freude darüber. Lass uns das neu begreifen, wie genial das ist. Was für eine große Hoffnung das ist. Danke, dass du bereit warst, das für uns zu tun. Und danke, dass wir das heute feiern dürfen. Amen.